Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit.
Hallo und herzlich willkommen zu diesem Echtzeit-Podcast. Ich bin Susanne Balthasar und freue mich, dass Sie dabei sind. Heute geht's um Rituale. Die können ja Halt geben und das Leben strukturieren oder auch furchtbar langweilig sein. Sie können immer gleich ablaufen oder sich verändern. Vielleicht nur minimal, vielleicht aber auch so, dass nicht mehr viel davon übrig ist. In diesem Spannungsfeld bewegt sich dieser Podcast. Wir zerlegen das Thema Rituale in vier Geschichten, unter anderem über das Erwachsenwerden, die Liebe und New Yorker Morgenroutinen. Hier kommt schon mal ein kurzer Zusammenschnitt.
Ein Ritual ist eine nach vorgegebenen Regeln ablaufende, meist formelle Handlung mit hohem Symbolgehalt.
Beim Ritual musste Alex Eisbaden. Mutproben sind angesagt bei der Initiation unter Aufsicht.
Spontan und unangekündigt sollten Paare die Möglichkeit haben, kurzfristig vor den Traualtar zu treten.
Jeden Morgen dasselbe Ritual, zusammen tanzen und schwitzen, wenn andere noch schlafen.
J'adore mon poisson rouge.
Bei Ebbe kann man Pêche-à-pied machen, Herzmuscheln und Strandschnecken haben wir auch geangelt.
Mit den typisch französischen Angeltechniken werden wir uns später beschäftigen. Jetzt geht es erstmal um die Rituale, die es überall auf der Welt gibt. Viele Kulturen haben zwar dieselben Anlässe, das Ritual selbst kann aber völlig unterschiedlich sein. Das ist auch beim Übergang ins Erwachsenenalter so. In Deutschland wird der Eintritt ins Erwachsenwerden ja eher familienfreundlich gefeiert, mit Konfirmation, Firmung oder Jugendweihe. Mehr Action gibt es in Vanuatu im Südpazifik. Dort absolvieren Jungs zur Initiation eine Art Bungee-Sprung von einem 3 Meter hohen Turm. Und im brasilianischen Amazonasgebiet müssen sie Handschuhe mit tropischen Riesenameisen anziehen. Warum Mutproben und Erlebnisse auch in Deutschland bei Anbietern von Jugendinitiationen Konjunktur haben, das hat Matthias Finger beschäftigt. Er hat sich umgehört, warum manche Eltern lieber auf diese neuen Initiationsriten setzen.
Ich habe irgendwann für mich festgestellt, dass den Jungs in unserer Gesellschaft zwar Angebote gemacht werden, wo es um das kognitive Erwachsenwerden geht, aber was so ein bisschen fehlt, ist diese körperliche Komponente. Also wirklich zu erkennen, okay, ich bin in einem Körper, der sich verändert, der erwachsen wird.
Glaub Franziska von Oppen aus Dresden, Mutter von 6 Söhnen. Der älteste Livius ist 17 und hat schon am Initiationsritual des Circle teilgenommen. 3 Wochenenden verbringt Coach Anton Wieser dabei mit jungen Männern im Freien.
Da geht es darum, Wunden der Vergangenheit zu schließen, Mobbing-Erfahrungen aufzulösen, auch mit dem Umfeld Frieden zu schließen, weil jeder junge Mann ist ja ein Teil seiner Vergangenheit, seiner vergangenen Sozialisierung, die schwingt ja im Jetzt noch mit.
Danach bespricht Wieser Gegenwart und Zukunft. Bei vielen Jungs hat er Orientierungs- und Antriebslosigkeit ausgemacht.
Statt irgendwo hinzugehen, setzen sie sich an den Computer und gamen. Das ist halt häufig. Und das ist das, was die Eltern in der Auswirkung auch sehen. Und wo sie dann für sich sagen, okay, das kann doch nicht gesund sein. Das ist doch nicht in Ordnung. Und glücklich ist dieser junge Mann ja auch nicht, wenn er seine Rolle nicht kennt und nicht weiß, wo er hingeht.
Die Teilnehmer kommen aus ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz. Auch der 16-jährige Alex aus der Nähe von Koblenz war schon dabei.
Da habe ich mir so ein bisschen erhofft, erstens ein wenig disziplinierter zu werden, zweitens mehr Selbstbewusstsein aufzubauen, halt einfach stärker zu werden, mental, ja, hauptsächlich mental, ja.
Um seinen Weg als Erwachsener, der Verantwortung übernimmt, zu finden. Beim Ritual musste Alex Eisbaden. Mutproben sind angesagt, bei der Initiation allerdings unter Aufsicht, im Gegensatz zu den Challenges in den sozialen Medien. Bei denen sollen junge Leute auch über eigene Grenzen hinausgehen, aber nicht immer mit gutem Ausgang. Vor der finalen Prüfung hatte Alex Respekt, 24 Stunden allein im Wald.
Wir konnten dann so mit so einer Plane und ein paar Schnüren irgendwie so ein Dach quasi machen. Und dann haben wir halt eben eine Decke bekommen, Wasserkanister, 10 Liter oder so. Mehr hatten wir nicht. Das war so surreal irgendwie. Am Anfang ging das relativ schnell rum und man hat sich so ein bisschen in Gedanken verloren und hat eigentlich nur rumgesessen.
Laufen oder Schnitzen ist nicht erlaubt. Stattdessen soll über einer Frage gebrütet werden.
Weil ich hatte immer das Problem, dass ich mir ziemlich viel Druck gemacht habe bei allem, was ich mache. Und da habe ich mir die Frage gestellt, wie kann ich diesen Druck loswerden?
Die Erkenntnisse aus dem Wald helfen Alex auch beim Leben in der Stadt. Zur Teilnahme vor Donnern können finanzkräftige Eltern, ihre Söhne übrigens nicht. Die müssen freiwillig mitmachen. Mami und Papi dürfen nur zahlen. Stolze 2000 Euro zum Beispiel für die 3 Wochenenden mit Anton Wieser von The Circle. Für ein Viertel der Summe bietet der Berliner Veranstalter Eventus ein 10-tägiges Abnabelungsritual in den Sommerferien für Jungs und Mädchen. Initiation kompakt.
Eltern könnten das auch nicht selber machen, weil es ja systemisch gesehen genau der Punkt ist. Die Jugendlichen werden Jugendliche und gehen in ihre Selbstbestimmung. Das kann eine Mutter oder ein Vater eben nicht mit denen diesen Deal machen.
Erklärt Anbieterin Iduna Bockemühl. Für sie sind Initiationsrituale kein selbst ausgedachter Esokram, sondern spirituelle und naturnahe Selbsterfahrungen mit Blick auf den Schritt in die Selbstständigkeit.
Es ist eine Zusammensetzung aus dem, was man von der klassischen Visionssuche von Stephen Foster und Meredith Little aus Kalifornien kennt und dem, was an handlungsbasierten Methoden und Aktionen und Instrumentarien aus der Erlebnispädagogik da ist.
Vielleicht hätte ich früher auch gern an so einem Initiationsritual teilgenommen und wäre womöglich weniger planlos durchs Leben gestolpert. Im Osten habe ich Jugendweihe und Konfirmation gemacht. Doppelt hält besser. Solche weltanschaulich-religiösen Übergangsfeiern stehen einem Initiationsritual in der Wildnis übrigens nicht im Weg. Manche nehmen einfach auch beides mit. Jedenfalls hat The Circle dem Sohn von Franziska von Oppen, Livius, scheinbar ganz gut getan.
Was ich bei meinem Sohn jetzt im letzten Jahr beobachtet habe, ist, dass er von einem Einzelgänger sich entwickelt hat zu einem verantwortungsbewussten jungen Mann, der Freude daran entdeckt hat, mit und für andere junge Menschen, in dem Fall oft auch Kinder, da zu sein und zu arbeiten.
Was so ein Initiationsritual bewirkt, merkt man wahrscheinlich erst im Rückblick. Auf jeden Fall ist es etwas, woran man sich ein Leben lang erinnert und das ist ja auch schon mal was. Jetzt gehen wir weiter durchs Leben und landen bei dem Ritual schlechthin, der Hochzeit. Die ist meistens ein Mega-Ereignis, vor allem wenn sie in der Kirche stattfindet. Da muss dann alles stimmen, die Location, das Kleid, die Fotos, das Essen und die Vorbereitung kann Jahre dauern. Ausgerechnet die traditionsverbundene Kirche bietet jetzt eine Pop-up-Trauung an. Bei der können Paare spontan heiraten oder den kirchlichen Segen bekommen, quasi im Vorbeigehen. Ist das mehr als ein PR-Gag? Eva Rössler hat sich so einen Wedding Day in Marburg für uns angeschaut.
Spontan und unangekündigt. So sollten Paare die Möglichkeit haben, kurzfristig vor den Traualtar zu treten. So hatte sich das Pfarrer Ulrich Hilsinger von der Marburger Elisabethkirche zumindest mit seinem Team ausgedacht.
Ich habe das irgendwo gehört und habe gesagt, das ist eine fantastische Idee. Das poppt ja jetzt gerade tatsächlich auch auf ringsrum. Und wir sagen, ihr habt keinerlei Kosten. Wir bitten natürlich auch darum, dass die Paare sich beteiligen, aber das wird nicht kontrolliert. Da steht ein Büchschen und dann kann man da was reinmachen. Ich habe auch Leute gehabt, die fragten, was haben wir denn für einen Aufwand ringsrum? Da sage ich, sie haben überhaupt keinen Aufwand. Das ja, wow, was für ein Angebot.
Einige Paare haben sich sicherheitshalber vorangemeldet, um in jedem Fall berücksichtigt zu werden und wollen mit der kompletten kirchlichen Zeremonie, also mit Jawort und allem drum und dran, richtig heiraten. So wie Heike Zerbin und Karl-Heinz Wakirsecki aus Marburg. Sie kommen ohne Kinder und ohne Gäste. Nur sie beide alleine.
Ins verflixte 7. Jahr kommen wir jetzt. Ja. Dann haben wir gedacht, jetzt brauchen wir Hilfe von oben. Wir haben 2018 standesamtlich geheiratet. Und dann kam Corona, dann war ich krank und dann haben wir es immer geschoben und jetzt haben wir gesagt, jetzt gilt's. Wenn nicht jetzt, wann dann?
Nach einem kurzen Vorgespräch stehen Heike und Karl-Heinz in grauem Anzug, weißen Leinen und buntem Blumenstrauß vor dem Hauptaltar der Elisabethkirche und Pfarrerin Karin Weigel stellt ihnen die entscheidende Frage.
Heike Zerbe. Willst du Karl-Heinz Bakioretti immer wieder neu finden? So antworte, ja, mit Gottes Hilfe.
Ja, mit Gottes Hilfe.
Karl-Heinz, willst du dich aufmachen und mit Heike Zerbe eure Liebe vertiefen? So antworte, ja, mit Gottes Hilfe.
Ja, mit Gottes Hilfe.
Mit einem Strahlen im Gesicht verlassen die frisch Getrauten zusammen mit Pfarrerin Weigel die Kirche, schreiten vorbei an gotischen Säulen feierlich zum Ausgang. Auf Karin Weigel wartet dann schon gleich das nächste Paar, Trauungen am Fließband sozusagen.
Ich war aufgeregt, im Vorfeld weniger als jetzt, als ich wirklich davor stand. Ob die Zeit immer so klappt, das war das, wo ich mir vielleicht noch am meisten Gedanken gemacht habe, aber auch das hat sehr gut hingehauen. Ich finde es wunderschön, dass so viele Menschen fröhlich kommen, um Gottes Segen zu empfangen. Ich gehe davon aus, dass Gott seinen Segen reichlich spendet und das ist sehr schön.
Das hoffen auch Melanie Hassler und Matthias Spieß. Die beiden sind ohne Voranmeldung da und wollen sich segnen lassen. Auch das ist möglich, wenn man zum Beispiel noch nicht standesamtlich geheiratet hat. Und so ein Segen kann ja nicht schaden.
Am Freitag erst davon erfahren und die Idee ist nicht schlecht, wie viele Ideen von ihr. Und dann haben wir gesagt, fahren wir einfach mal hin, weil wir gerne spontan sind und sehen, was passiert.
Also wir haben eine sehr anstrengende und schwierige Zeit hinter uns und wir sind der Meinung, das gehört uns als Paar allein und deshalb gefiel uns der Gedanke so gut, das heute zu machen und uns den Segen zu holen, weil ich glaube, den können wir gut gebrauchen.
Weil mittlerweile der Andrang so groß ist, schnappen sich Melanie und Matthias zusammen mit ihrem Pfarrer zwei Stühle und verlegen die Segenshochzeit kurzerhand in den romantischen Garten der St. Michaeliskapelle. Alles ziemlich ungezwungen, die Atmosphäre ist sehr entspannt.
Dass ihr als Mann und Frau, als Liebende, euren Lebensweg gemeinsam gehen könnt. So segne und behüte euch der allmächtige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Unter Liebenden besiegelt man das mit einem Kuss, das können sie gerne machen.
Nach diesem innigen Kuss können die beiden, so wie alle anderen Paare auch, vor der Elisabethkirche noch ein Polaroid-Erinnerungsfoto machen lassen, mit einem Glas Sekt anstoßen und ein Stück Hochzeitskuchen genießen. Der Kuchen kommt blechweise. Die Tische sind mit weißen Tischdecken und Blumendeko geschmückt und es dürfen sich alle Paare und ihre Gäste bedienen. Das gehört alles dazu zum All-Inclusive-Angebot der Kirche. Alles organisiert von Pfarrer Ulrich Hilzinger.
Ich bin sehr dankbar und sehr froh, dass die Paare, die da sind, ein tiefes Bedürfnis haben nach Spiritualität und nach einer Trauung, nach dem Segen Gottes. Es ist einfach schön, das zu sehen. Die Stimmung ist großartig, empfinde ich. Das Wetter stimmt ja auch. Von daher, ich bin dankbar, ich freue mich.
Tatsächlich war der Andrang in Marburg am Ende so groß, dass die evangelische Kirche Kurhessen-Waldeck solche Pop-up-Trauungen im kommenden Jahr wiederholen möchte und dann sogar landeskirchenweit. Und so scheint es, die Nachfrage nach der etwas unkomplizierteren Hochzeit ist jedenfalls da.
Die Hochzeit ohne Stress, eine Art Gegenmodell zum Mega-Event. Und eigentlich sind ja auch alle Bestandteile der klassischen Hochzeit noch da. Der Pfarrer, der Sekt, die Blumen. Und trotzdem ist sie eine kleine Revolution. In nordfranzösischen Urlaubsorten am Atlantik kann man bei Ebbe regelmäßig ein lustiges Schauspiel beobachten. Familien strömen an den Strand mit Gummistiefeln, Schaufeln und Eimern, bleiben ruckartig stehen, die Augen immer starr am Boden und dann streuen sie plötzlich Salz auf den schlammigen Strand. Oder buddeln wie wild Löcher und stoßen dabei euphorische Rufe aus. Dieses Ritual nennt sich Pêche-à-Pied, also übersetzt etwa zu Fuß fischen oder auch Gezeitenfischerei. Wer in der Bretagne aufgewachsen ist, kennt diese Technik, Meeresbewohner zu sammeln, in- und auswendig, so wie Aurélie Cocheril. Sie schreibt den Blog La Bretonnelle, in dem es um bretonische Lebensart geht. Und mittlerweile wohnt sie in Berlin und weiht uns jetzt in die Geheimnisse dieses uralten Rituals ein. Hallo Aurélie.
Guten Tag.
Wo bist du denn genau aufgewachsen und war dort die Pêche à Pied tatsächlich so ein großes Ding?
Also ich bin in Morlaix aufgewachsen und auch in Carantec. Also im Sommer waren wir in Carantec, das ist im Nord Finistère, also an der absoluten Spitze der Bretagne und ganz, ganz nördlich. Meine Eltern waren beide Lehrer und wir hatten dann 2 Monate Zeit miteinander in dem Sommerhaus meiner Großeltern direkt am Meer. Und dort sind wir den ganzen Sommer lang geblieben, und zwar am Strand und dann, wo es schön Ebbe und Flut gibt. Und dann bei Flut bat man dann, wenn das Wetter schön ist, und bei Ebbe kann man eben dieses Pêche-à-Pied machen. Das habe ich den ganzen Sommer lang, in der Tat meiner ganzen Kindheit lang, gemacht.
Und das macht man dann jeden Tag?
Das kommt drauf an. Also es gibt, wie gesagt, so diese Gezeiten, also Ebbe und Flut. Und es gibt diese Koeffizient, Coefficient de Marée, die jeden Breton kennt, wo man dann genau gucken kann, wann die Gezeiten sind. Das ist immer so eine große Aufregung, wenn die Gezeiten, also wenn es eine ganz große Ebbe oder ganz große Flut gibt, weil das bedeutet, das Meer zieht sich ganz weit zurück und dann kann man wunderbar angeln oder dieses Fischen, Pêche-à-Pied machen eben.
Und was kann man da tatsächlich fangen?
Mit meiner Mutter zusammen haben wir Herzmuscheln geangelt, also weiße Muscheln. Und Bigorneaux, Strandschnecken haben wir auch geangelt. Und genau, man kann aber auch Couteau, also Messer, also ganz lange Muscheln fischen.
Das sind, glaube ich, Schwertmuscheln.
Dafür braucht man Salz, ja, und man streut einfach Salz auf das Loch und dann springen die raus. Also ganz einzigartige Technik.
Okay, jetzt wissen wir ja auch, wofür man das Salz tatsächlich braucht. Das sind ja jetzt ganz unterschiedliche Arten, die du genannt hast. Und da gibt es ja sicherlich auch unterschiedliche Techniken oder vielleicht auch unterschiedliches Equipment, was man dafür braucht, um dann die entsprechenden Tiere tatsächlich auszubuddeln. Die haben ja alle, glaube ich, andere Techniken, sich zu verstecken, oder?
Ja, richtig. Also die Herzmuschel, dafür brauchst du eine Art so Hake und Eimer, weil du gräbst dann in den Sand rein. Und da kannst du auch ziemlich tief graben. Und bei großer Ebbe, da waren schon die ganzen Bretonen gefüllt am Strand. Und dann sieht man diese großen Löcher, die Leute hinterlassen haben, eben diese Herzmuscheln zu sammeln. Also da gräbt man rein. Und diese Strandschnecken, die findet man unter den Algen. Da muss man einfach die Alge in die Hand nehmen, gucken, was unter der Alge so ist. Und dann, wenn es eine Strandschnecke ist, die sind ein bisschen größer als normale Schnecke. Also es gibt so die Strandschnecken, die man essen kann, und andere, die man nicht essen kann. Und die Strandschnecke, die man essen kann, die ist ein bisschen größer und schwarz. Und genau, die erkennt man dann so als erfahrene Bretonen. Und dann nimmt man die einfach raus. Und dann natürlich muss man die Alge wieder so legen, wie sie vorher war. Ja, ganz wichtig.
Du hast gerade gesagt, dann rennen die ganzen Bretonen an den Strand. Wie muss man sich das denn da vorstellen? Also offensichtlich ist da nicht nur deine Familie vor Ort, sondern ist da der ganze Ort? Also ist es da richtig voll, oder wie sieht's da aus, wenn da so eine richtig gute Ebbe ist?
Ja, also bei guter Ebbe, das ist ganz wichtig, weil alle sind so aufgeregt, wenn es über 100 ist. Also es gibt diese verschiedenen Koeffizienten, und über 100, das bedeutet, der Strand ist richtig, richtig voll, 3 Stunden lang, also bis das Wasser zurückkommt. Ja, man sieht einfach ganz viele Leute, manchmal erkennt man sich wieder. Also Carantec ist kein großes Dorf, aber man sieht vielleicht die Nachbarn, die auch mit fischen. Oder ja, das ist einfach etwas, was jeder so macht.
Und gibt es da auch Auflagen wie beim Angeln? Da darf man ja auch nicht einfach jeden Fisch aus dem Wasser ziehen und dann mitnehmen. Wie ist das bei der Pêche-à-Pied?
Ja, genau. Also das war immer reguliert. Aber seit kurzer Zeit ist es noch strenger reguliert. Man darf nicht so zu kleine Muscheln sammeln. Das darf man nicht. Und ja, also es gibt für Herzmuscheln zum Beispiel so und so viel Zentimeter. Auch für Strandschnecken auch das Gleiche. Und es gibt wirklich Leute seit kurzer Zeit, die auch gucken, die wirklich so am Strand sind und gucken, ob die Leute das Richtige machen. Weil vielleicht sind auch Touristen, die auch nicht so wirklich wissen, dass es dann diese Regeln gibt. Und dann sind wirklich so Leute, die gucken ins Eimer rein.
Okay, da gibt es also richtige Kontrollen.
Ja.
Und wie ist das, diese Tiere, die du jetzt gerade aufgezählt hast, das ist wahrscheinlich so der Standard, den man da aus dem Meer zieht. Gibt es denn auch da richtig ausgefallene Sachen? Was war denn bisher so dein größter Triumph?
Also man kann auch Garnelen, also kleine Crevettes, mit einem Netz auch fangen. Da muss man sich ein bisschen mehr trauen, weil dann muss man wirklich ins Meer ein bisschen reingehen. Und mein größter Triumph war eben so eine richtig große Garnelen zu fangen. Ich kann mich erinnern, ich war vielleicht 8 und das ist das einzige Mal in meinem Leben, wo ich das geschafft habe. Und da ist auch richtig was dran an der Garnele. Aber das war richtig, ja, ein richtiger Triumph, ja.
Okay, ich habe mal nachgeschaut, ob es das Wattfischen auch in Deutschland gibt und gefunden habe ich, dass das Niedersächsische Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit dringend davon abrät, die Muscheln könnten mit Bakterien, Viren oder Algentoxinen belastet sein, heißt es da. Und diese Algentoxine sind hitzeresistent und können auch nicht durch das Kochen unschädlich gemacht werden. Da vergeht einem dann natürlich die Lust. Denkt man in Frankreich auch über sowas nach?
Ja, also wenn das in Le Telegram oder West France steht im Sommer, dass das und das gibt, dann guckt man schon, ja. Aber ja, die Lust am Angeln vergeht nicht und man kann trotzdem angeln und dann einfach so, wenn man Bedenken hat, einfach den Rest dann ins Meer wieder werfen.
Okay. Und was hat man da am Ende für eine Ausbeute? Also du hast gesagt, so 3 Stunden geht man da hin. Man wird aber bestimmt nicht jede Minute da ein Tierchen rausziehen. In welcher Größenordnung bewegt sich das denn da, was man da rausfischt?
Ja, also das ist manchmal, man möchte einfach nur ganz kurz schauen. Und dann hat man plötzlich so irgend so eine Tasche noch gefunden. Dann ist die Tasche ganz voll auf einmal. Ja, also vielleicht so 1 Kilo, würde ich sagen, bei Herzmuscheln so ungefähr. Und das ist dann ja so eine Mahlzeit. Und bei Strandschnecken vielleicht so um die, ich weiß nicht, mit meiner Mama so 20, 30 Schnecken hatten wir schon dann gesammelt. Also man kann schnell die Zeit vergessen.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber spätestens, wenn der Eimer dann voll ist, kommt man vielleicht auf die Idee, dass es jetzt ans Essen geht. Was habt ihr denn mit diesen Meeresfrüchten gemacht? Wie habt ihr die zubereitet?
Also die Meeresfrüchte werden im Wasser gekocht und so wie die Herzmuscheln auch und die Strandschnecken. Man hat so einen Peak und man zieht die dann raus, aus der Muschel raus und man isst die dann zum Aperitif. Und dann ist es schön im Sommer, ja, wenn man so ein Glas Wein trinkt, dann eine schöne Strandschnecke. Oder die Herzmuschel, mein Lieblingsgericht ist so Herzmuschel mit Spaghetti und Kräuter. Und natürlich gesalzene Butter dazu.
Klingt sehr gut. Jetzt lebst du ja in Berlin. Praktizierst du die Pêche-à-Pied immer noch? Und wenn ja, wann, wie, wo im Urlaub mit deinen Kindern, machen die das auch?
Absolut, genau. Also meine Kinder sind auch leidenschaftliche Angler und das machen wir jedes Jahr im Sommer. Wir sind immer in der Bretagne mindestens 2 Wochen und dann verbringen wir sehr viel Zeit, egal bei welchem Wetter, am Strand und machen das. Und mein Sohn, man muss ihn wirklich stoppen. Ja, also der erkennt wirklich gut diese Strandschnecken, ja, und der weiß auch, die alle kommen wieder zurück, wo sie vorher war und erkennt die Regeln. Man kann ihn gar nicht stoppen. Sorry.
Also die Tradition geht weiter. Aurélie Cocheril hat uns die Pêche-à-Pied erklärt, die bretonische Tradition des Gezeitenfischens. Vielen Dank.
Dankeschön.
Und wenn Sie das nächste Mal in Frankreich sind, versuchen Sie es doch auch mal. So schwer scheint das ja nicht zu sein. Sonst können Sie Details auch noch mal auf dem Blog La Bretonnelle nachlesen. Es gibt eine Tageszeit, da haben wir fast alle unsere Gewohnheiten und das ist der Morgen. Dabei geht es darum, überhaupt in die Gänge zu kommen oder den Tag so zu beginnen, dass der Ton für die nächsten Stunden richtig gesetzt ist. Mit Kaffee, einer heißen Dusche oder Sport. Ein bisschen ausgefallener sind die Morgenrituale in New York, der Stadt, in der ja angeblich eh keiner schläft. Antje Passenheim ist für die Echtzeit ganz früh aufgestanden und hat auch mal erlebt, was die New Yorker vor Sonnenaufgang so alles treiben.
6:30 am Morgen. Die City kommt langsam in Gang und Lauren dreht auf.
Let's do it. I am. I'm ready for it.
Klappen in Herrgottsfrühe. Anwältin Lauren Blodgett ist in Disco-Laune. Nichts Besseres als das, um später gut gelaunt in den Job zu tauchen. Die New Yorkerin gehört zu den Daybreakers, einer Gruppe von Frühaufstehern, die regelmäßig mit Beats und Vibes den Tag anbrechen. An den Morgenden, an denen ich mit den Daybreakers zusammenkomme, bin ich sehr aufgeregt. Das ist wie Weihnachten. Ich bin schon beim Aufwachen bereit zu tanzen. Die Harvard-Juristin für Einwanderungsrecht verschwindet im Gewimmel auf einem Rooftop in Manhattan. Weiße Paillettenshorts über den Leggings, Disco-Kugeln im Ohr und Glitzer um die Augen, bevor die Sonne aufgeht. Das macht wach und fühlt sich gut an, sagt die Mitdreißigerin und wiegt ihr langes Haar zum Takt. Die beste Medizin gegen Morgenmuffligkeit. Eigentlich hasse ich den Morgen und deshalb bin ich hier. Ich erobere mir meinen Morgen. Zusammen tanzen und schwitzen, wenn andere noch schlafen, das schaffe eine ganz besondere Bindung, meint eine Frau im Disco-Outfit mit Flip-Flops. Du kannst dieses verbindende Gefühl nicht ersetzen. Du kannst jemanden umarmen, du hast Augenkontakt, du kannst zusammen tanzen, den Beat auf dem Körper spüren. Es ist sehr speziell. In der frühen Morgenstunde seien alle ganz offen und erst recht, wenn sie tanzten. Ich habe hier viele Freunde kennengelernt und einer ist heute mein Geschäftspartner. Wir haben uns auf der Tanzfläche getroffen. Immer mehr Early Birds strömen auf die Tanzfläche, während hinter der Skyline die Sonne aufgeht. Die meisten Tänzer sind ganz in Weiß, denn das ist zurzeit der Dresscode der Daybreaker. Als Zeichen für den Frieden. Statt Eingangskontrolle gibt's vom Türsteher eine Umarmung, statt Alkohol gibt's grünen Tee, Drogen sind verboten und Kinder willkommen. Eine Mutter wiegt ihre kleine Tochter mit Ohrschonern auf dem Arm. Beide haben eine gute Zeit. Genau das wollte Unternehmerin Radha Agrawal, als sie die Daybreakers vor gut 10 Jahren erweckt hat.
You know, I was 34 in New York City, single. I wanted to go out in the city and be in bed by 10 p.m.
34 Jahre in New York, single. Sie wollte ausgehen, aber um 10 im Bett sein. Doch da startet das Nightlife in New York erstmal. Nur eine von rund 30 Städten weltweit, in denen inzwischen rund 500.000 Daybreaker gemeinsam in den Tag ruft. Die Chefin einer Unterwäschefirma, Erfinderin und DJ Radha suchte nach einem Weg, um Party und Morgenkultur zusammenzubringen. Morgens, wenn unsere Energietanks noch voll sind, da sind wir am ausgeglichensten, körperlich aktiviert, bereit, mit uns selbst und anderen Menschen zu connecten. In der Stadt, die angeblich niemals schläft und in der Zeit Geld ist und Lärm und Erfolgsdruck groß sind. Viele New Yorker flüchten da in den frühen Morgen. Wenn die Hundebesitzer im Central Park ihre wohlerzogenen Vierbeiner freilaufen lassen dürfen, wenn die ersten Karrieremacher joggend ihre Runden drehen und sich das Beachvolleyballfeld füllt.
It's always nice.
Es ist toll, so eine Morgenroutine zu haben. Deshalb liebe ich Morgenspiele, weil es so herrlich ruhig ist.
It's quiet and serene, so.
Den frühen Morgen greifen, dazu rät auch Aaron. Der Finanzberater in New York hat sich vor Jahren dem 5-Uhr-Club angeschlossen, einer Bewegung, die aufs Frühaufstehen setzt. Was ein Experte namens Robin Sharma vor fast 30 Jahren in Mode brachte, ist für Aaron eine Religion.
I call it my morning success ritual.
Jeden Morgen dasselbe Ritual, in mehreren Teilen, je 20 Minuten lang.
One is exercise,
ein Teil ist Sport, das ist sehr wichtig für mich, dann Meditation. Und schließlich versuche ich, mich im Kopf weiterzuentwickeln. Das gibt mir ein höheres Selbstwertgefühl. Mein Gedächtnis, mein Denken wird schärfer, wenn die Endorphine kommen. Das ist die beste freie Droge, die du da draußen bekommen kannst. Du fühlst dich einfach besser. Nicht jede in New York sieht das so mit dem Frühaufstehen, zum Beispiel die zugezogene Saarländerin Anja Kloß. Wegen ihrer Arbeit mit Deutschland und den 6 Stunden Zeitverschiebung muss sie häufig früh fit für Videokonferenzen sein. Aber freiwillig um 5 in die Disco oder aufs Spielfeld.
Dieser Habitus, da so früh aufzustehen und zur Selbstoptimierung fit zu sein, der ist grauenhaft. Da wird mir ja mein Hund sogar noch den Vogel zeigen.
Lauren Blodgett hat inzwischen Energie getankt für einen vollen Tag in ihrer Kanzlei. Gleich schmeißt sie sich an diesem Morgen zum 2. Mal in Schale. Das Kostüm fürs Büro. Die Glitzerohrringe ausgetauscht, das Glitter aus dem Gesicht gewaschen. Doch bevor die Anwältin in ihrem Büroturm in Brooklyn verschwindet, begrüßt sie nochmal mit den anderen Daybreakern den jungen Tag.
Und los geht's im Rausch der Endorphine dank der Morgenroutine. Ich hoffe, für Sie war auch was dabei bei all diesen Ritualen, von denen wir in diesem Podcast gehört haben. Was wir nicht gehört haben, ist die Echtzeitserie, die 4. Staffel von Radio Telefunke. Die finden Sie in der DLF-Audiothek oder live in der Echtzeit immer samstags ab 16 Uhr im Deutschlandfunk Kultur. Ich bin Susanne Balthasar. Schön, dass Sie zugehört haben und bis bald.